Ja, herzlich willkommen zu dieser Hörführung zu unserer Ausstellung Raum greifen. Und Sie gehen jetzt mit uns eine gute Stunde im Werksviertel Mitte spazieren durch die Ausstellung Raum greifen. Und wir stellen uns jetzt erstmal kurz vor. Also mein Name ist Martina Taubenberger.
Mein Name ist Angela Stauber.
Und ich bin Tomasz Kramberger.
Und wir sind die drei KuratorInnen der Ausstellung Raum greifen. Wir stehen jetzt gerade, so wie Sie wahrscheinlich jetzt gerade, mitten im Container Collective. Denn das haben wir als Startpunkt dieser Ausstellung oder dieser Führung definiert. Hier befindet sich zwar kein Kunstwerk, aber es ist sozusagen der Eingang zum Werksviertel Mitte und ein bisschen auch so eine Reminiszenz an diese Zwischennutzungszeit, die man noch so kennt als Kunstpark Ost und später Kultfabrik. Also dieses Container Collective hier als ein Zwischennutzungskonzept, als ein temporäres Konzept. Das atmet vielleicht noch so ein bisschen diesen Flair, diesen Spirit aus der Zeit, aber schon auch so ein bisschen in die Richtung gehend, das Ganze auch ein Stück weit nachzustellen oder auch zu inszenieren. Denn dieses Container Collective ist ja vielleicht ein bisschen auch eine Inszenierung dieses freien Zwischennutzungscharakters, den das Gelände mal hatte. Sie wissen wahrscheinlich, hier waren früher die Pfanni-Werke und jetzt entsteht hier eben ein ganz neuer Stadtteil. Und deshalb haben wir gesagt, wir starten hier und gehen mit Ihnen ins Gelände. Mit allem, was dazugehört. Hier sind gerade Menschen unterwegs, die in der Gastronomie sitzen. Wir haben hier Motorengeräusche, alles, was die Atmosphäre hier hergibt und führen einfach ein spontanes, entspanntes Gespräch über die Ausstellung. Und jetzt gehen wir mal langsam los und erzählen währenddessen noch ein bisschen was über überhaupt die Konzeption. Also wir bewegen uns jetzt in Richtung dieses großen orangenen Gebäudes, gehen aber da quasi rechts dran vorbei. So, ja, der Titel Raum greifen. Mag jemand von euch was dazu sagen, wieso wir den gewählt haben? Tomasz?
Ja, ich sehe es mal so. Also Raum greifen, man muss sich hier schon behaupten wollen. In der Setzung von einem Kunstwerk, man hat es nicht ganz einfach, weil hier so viel passiert, dass die Umgebung so heterogen ist, so viel Werbung und Gastronomie herrscht, dass, also ich verstehe den Titel so ein bisschen, dass man sich den schon greifen muss. Um hier irgendwie bestehen zu können. Ich bin seit, keine Ahnung, knapp einem halben Jahr Künstler hier im Werk 3 auch, kenne das Gelände und nicht so gut und habe immer noch meine Schwierigkeiten hier, meine Umgebung zu verstehen, was hier los ist.
Ja, sehr schöne Perspektive. Ich kann das nochmal so aus Sicht der Whitebox oder auch des Programms Werksviertel Mitte Kunst. Wir haben uns ja weiterentwickelt jetzt dieses Jahr im Frühjahr und haben entschieden, uns stärker in den Stadtraum hinein zu öffnen. Übrigens, wir sind jetzt unter diesem Container durchgelaufen, der hier so quer drüber liegt und bleiben jetzt hier kurz stehen. Also würden wir Sie auch bitten, hier jetzt kurz stehen zu bleiben, sonst verlieren wir uns ja auf dem Weg. Genau, also wir haben uns praktisch umstrukturiert im Frühjahr und haben gesagt, wir wollen bewusst mehr auch diesen Stadtteil greifen. Also deshalb ist für mich dieser Titel Raum greifen ist auch so ein erster Schritt zu sagen, wir erobern uns den öffentlichen Raum hier mit Kunst und werden auch greifbarer für die Menschen, die hier arbeiten, die hier aber auch vielleicht tagsüber einfach nur unterwegs sind. Das ist so der Titel auch für mich. Und was ich ganz schön finde, typografisch, wenn Sie das G in der Mitte dieses Wortes, wenn Sie sich das wegdenken, dann ist da auch noch der Wortbestandteil reifen. Also hier reift ja schon auch sehr viel und dieser Raum, der muss auch noch ein Stück weit reifen. Und da wollen wir mit Kunst auch in den kommenden Jahren einen Beitrag dazu leisten. Genau, jetzt noch Angela, hast du noch eine andere Assoziation?
Ja, meine Assoziation zu Raum greifen ist ein bisschen die, ich bin ja seit 4 Jahren hier als Künstlerin mit dem Atelier in der Whitebox und seit ich hier bin, hat sich der Blick in meiner Arbeit total verändert. Das, was mich vorher eigentlich am Innenraum interessiert hat, das hat mich hier dann plötzlich am Außenraum interessiert, weil hier eben so viel los ist. Also hier schießen die Gebäude innerhalb von einem halben Jahr in die Höhe und das ist was ich sonst nie so nah beobachtet hätte. Und das hat schon sehr stark auch in meine eigene Arbeitsweise Einfluss genommen. Insofern, ich versuche aus der Perspektive der Malerin, aus meinem Atelierfenster heraus, diesen undurchdringlichen Raum auch zu greifen, zu verstehen. Und eine Form, einen Raum zu verstehen, das ist unter anderem, ihn mit Kunst zu verstehen. Und darum fand ich das ganz spannend, einfach verschiedenste Positionen auch jetzt hier einzuladen ins Werksviertel, die auf ihre eigene Art und Weise diesen Raum begreifen. Mal offensichtlicher und mal ein bisschen versteckter. Und das wollen wir jetzt zusammen entdecken.
Genau. Und jetzt gehen wir mal, also wenn Sie jetzt hier mal nach links gucken in Richtung der Schaufenster, dann stehen Sie vor einer Gin-Brennerei, die heißt Cosmic Spirits. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie hören diese Hörführung vor dem 5.11. oder Sie hören diese Hörführung nach dem 5.11. Wenn Sie sie nämlich vor dem 5.11. hören, dann ist hier nämlich noch nichts zu sehen. Denn, und das ist, glaube ich, auch was Besonderes jetzt an unserer Ausstellung, es gibt schon einiges noch, was Work in Progress ist, was auch während des Ausstellungszeitraums erst entsteht. Und hier werden Sie nach dem 5.11. einen Monitor sehen. Und auf diesem Monitor sehen Sie die Dokumentation einer Guerilla-Aktion, die wir in der Nacht von 3. auf 4.11. im gesamten Stadtraum Münchens durchführen. Der Künstler ist Benjamin Janssen. Das ist ein Videokünstler aus Mannheim und übrigens auch unser Medienkunstkurator in der Whitebox seit 5 Jahren, der auch mit mir zusammen damals das Konzept so mitentwickelt hat, mit dem Schwerpunkt Medienkunst auch, der sehr viel eben auch Guerilla-Mapping-Aktionen macht, ursprünglich aus der VJ-Szene kommt und eben jetzt als Kurator und Künstler unterwegs ist. Und da es eine Guerilla-Aktion ist, werden wir natürlich nicht verraten, was es ist. Wir haben Ihnen jetzt ja sowieso schon gesagt, wann es ist. Das ist ja eigentlich schon fast zu viel des Guten. Aber ich würde Sie einfach einladen, nach dem 5.11. auf jeden Fall nochmal zu kommen und sich die Dokumentation dieses Projekts anzuschauen. Und der Rest ist vielleicht dann auch selbsterklärend oder auch nicht. Das muss ja auch nicht immer sein. Aber wir verraten tatsächlich nicht mehr und wir werden es jetzt auch nicht für Sie weiter besprechen. Da müssen Sie jetzt durch. So. Psst, don't tell.
Genau. Ja, dann können wir als nächstes uns weiter bewegen an dem orangenen Gebäude entlang. Sie sehen schon zwei Häuser weiter, zwei Eingänge weiter, ein Treppenhaus.
Genau, und jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Entweder Sie stehen jetzt vor diesem Treppenhaus vor dem 22. Oktober, dann sehen Sie nur ein Treppenhaus. Oder Sie stehen jetzt vor dem Treppenhaus am 22., 23. oder 24. Oktober, dann sehen Sie einen Künstler am Werk. Das ist Henrik Schrath. Sie dürfen dann gerne auch klopfen und versuchen, vielleicht mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen. Ich lade Sie aber vor allem ein, ihm ein bisschen zuzugucken, wie er dieses Treppenhaus bemalt. Oder Sie stehen hier nach dem 24.10., dann sehen Sie ein Wandgemälde, ein Mural in diesem Treppenhaus. Und Henrik Schrath ist ein Künstler, der ja eigentlich alte traditionelle Techniken zitiert oder verwendet. In diesem Fall ist es eine Art Scherenschnitt. Also diese Malerei ist in Schwarz auf Weiß, sieht aus wie ein Scherenschnitt. Henrik Schrath arbeitet auch viel mit Märchenmotiven, also er bedient sich auch so ein bisschen romantischer Motive und wendet die aber in einen zeitgenössischen Kontext. Er macht auch zum Beispiel Comics als Holzintarsienarbeit und solche Sachen, also arbeitet wirklich bewusst mit dieser Spannung zwischen Handwerkstradition oder auch eben alten Techniken und einem zeitgenössischen Kontext. Und ich bin davon überzeugt, jetzt, wie gesagt, wir sprechen das ein zur Eröffnung. Wir wissen noch gar nicht, was er malt, aber es wird sich mit Sicherheit auf die Geschichte des Geländes beziehen und es wird mit Sicherheit auf irgendeine Art und Weise subversiv sein.
Aber macht er immer Wandarbeiten?
Er macht nicht nur Wandarbeiten. Also wie gesagt, diese Holzintarsienarbeiten, das sind eben also Flachware oder Skulpturen macht er auch. Okay. Aber viel eben auch so in diesem, ich sag mal, Storytelling im öffentlichen Raum ist so das auch, wie ich das ganz gerne nenne. Weshalb ich ihn auch eingeladen hatte, weil er eben jemand ist, der auch ganz stark ortsspezifisch arbeitet und eben ganz stark mit der Geschichte der Orte arbeitet. Genau, und weil du gerade fragst, er hat vor kurzem eine neue Edition der Grimm-Märchen illustriert, die auch ziemlich erfolgreich ist. Also sowas macht er auch gelegentlich. Genau, also ist ein ganz spannender Künstler aus Berlin und ich bin echt glücklich, dass er hier auch kommt. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, wir haben ja unsere Ausstellung Urban Art in Urban Space auch genannt. Und unsere Definition von Urban Art, habt ihr die noch präsent, was wir da mal aufgeschrieben haben am Anfang? Wir hatten so ein paar Aspekte. Zeitgenössisch, subversiv und temporär. Und Hendrik Schrath malt ja jetzt ein Wandbild in einem Treppenhaus, aber es soll auch ein temporäres Werk sein. Also er leiht uns diese Arbeit nur und wir müssen sie hinterher weißeln. Es sei denn, der Eigentümer des Geländes kauft dieses Werk danach an. Also vielleicht möchte jemand eine Petition starten, dass dieses Mural angekauft wird. Aber wir haben erstmal jetzt unterschrieben, dass es geweißelt wird nach dem Ausstellungszeitraum.
Aber auch das, finde ich, ist ja so ein Zeichen für einen öffentlichen Raum. Also im öffentlichen Raum, da finde ich, bewegt sich fast mehr als im Innenraum, weil Dinge immer wieder auftauchen und verschwinden. Also übermalt werden, überklebt werden, abgerissen, überbaut werden. Also auch wenn ich sowas natürlich schade finde oder fände, es ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, aber ja, ich finde, es gehört zum öffentlichen Raum und auch zu einer Ausstellung im öffentlichen Raum dazu, dass es temporär sein kann.
Mhm. Gut, dann gehen wir mal weiter in Richtung Knödelplatz und ich glaube, da läuft man ja direkt drauf zu, Angela. Du hast dich damit ein bisschen intensiver beschäftigt.
Genau, wir gehen jetzt Richtung Knödelplatz und der Knödelplatz, der ist direkt vor diesem großen Haus, auf dem Sie schon diese Schriftzüge sehen. Ah,
Puh.
Vielleicht kurz noch auch einen Satz dazu. Diese Schriftzüge, die sind entworfen und realisiert von Beate Engel und Christoph Engelmann.
Christian Engelmann.
Zwei Künstler, die auch schon mal in der Whitebox ihr Atelier hatten. Und die haben da einen Kunst am Bau-Wettbewerb gewonnen. Ja, mit dieser Arbeit, in der sie ja so Comic-Aussprüche wiedergeben. Und das auf so einem großen Gebäude, ja, das ist schon ein sehr ungewöhnliches Statement. Genau, und wir sehen jetzt hier angekommen am Knödelplatz und direkt auf das Gebäude hinschauend, neben diesen Buchstaben noch drei Plakatbanner, auf denen ebenfalls Buchstaben zu sehen sind. Diese drei Arbeiten, die sind ein Gemeinschaftswerk von den drei Künstlerinnen Miriam Ferstl, Nina Czermak und Greta Lau. Miriam Ferstl ist von der
Kurt-Wills-Stiftung,
danke, eingeladen worden, im Container-Collective für einen Monat Arbeiten zu realisieren oder beziehungsweise auch zu kuratieren. Und sie hat die beiden anderen Künstlerinnen mit dazugeholt und eingeladen.
Dazu muss ich aber noch sagen, das ist eine Kooperation auch mit Werksviertel Mitte Kunst.
Genau.
Also dieses Projekt heißt Kunst zwischen Raum. Also spielt auch eben so mit diesem Zwischenraum, aber auch damit, dass der Container eingeklemmt ist zwischen anderen Räumen. Und wir bespielen den sozusagen gemeinsam. Die Kurt-Wills-Stiftung und das Programm Werksviertel Mitte Kunst bespielen diesen Container gemeinsam. Und da war jetzt eben gerade Miriam Ferstl in charge sozusagen.
Genau. Ja, und also wenn wir nochmal genau hochgucken, also wir sehen ja verschiedene Bildmotive. Und die drei Künstlerinnen haben mir erzählt, dass das jeweils Exzerpte sind von ihren eigenen Arbeiten. Also das sind keine gemeinsam realisierten Bilder, sondern genau jeweils Teile oder Exzerpte. Also ich finde, sie wollten auch wirklich damit sagen, das ist so ein Auszug, so eine Essenz von ihren Arbeiten. Und darauf haben sie diese Schriften Epic, Cosmic und Awe installiert. Epic, also das Epische, eben die große Erzählung, die große Welterzählung, so könnte man vielleicht da verstehen. Cosmic, ja, spielt sozusagen auf die Welt als das Ganze an, auf den ganzen Kosmos. Und Awe, ein Begriff, der ja Erstaunen oder auch so dieses ehrfürchtige Erstaunen meint. In diesen Begriffen und ich denke auch ein bisschen in den Bildern, da kommt so ein Ahnen rüber, dass sie sich mit was beschäftigen, was gar nicht so wirklich auszusprechen ist. Und diese Arbeit heißt auch das Unverfügbare. Und das fand ich ganz interessant. Also Miriam Ferstl hat mir das erklärt, dass alle drei, die sich ja auch in ihren Einzelpositionen eben mit eigener Kunst beschäftigen, dass alle drei das Unverfügbare oder dass sie sich für was interessieren, was eigentlich nicht offensichtlich zu verstehen ist. Und dann habe ich ein bisschen nachgebohrt, ja, was bedeutet denn das Unverfügbare? Also es ist ja so viel verfügbar, abrufbar, sinnlich wahrnehmbar, aber eben auch vieles natürlich nicht. Also es, man könnte darunter verstehen, es ist vielleicht was Übersinnliches, was man eben nicht mit den Sinnen wahrnimmt. Oder auch, ganz interessant, so die Künstlerinnen haben gesagt, naja, zum Beispiel Wissenschaft hat ja auch gewisse Grenzen. Also auch wissenschaftliche Ansätze können nicht alles erklären. Auch mystische Ansätze versuchen vielleicht manches zu erklären und können das vielleicht in einem Rätsel darstellen. Und im Prinzip wollten die drei ja eben dafür eine Form finden, all das, was man nicht verstehen, intellektuell nachvollziehen, begreifen kann, ja, dass dafür sozusagen in Wort und Bild eine Form gefunden wird und sie da auch mit einem schönen, eigentlich ein schönes Staunen auch hervorrufen wollten.
Das ist ja auch das erste Mal, dass sie zusammengearbeitet haben, glaube ja. ich, so viel ich die verstanden habe.
Ja, ich denke, ja.
Ist ja auch, also eine Begegnung und dann eine Arbeit zusammen machen, ja, muss man auch viel Unbekanntes wiederentdecken. Den anderen kann man eigentlich überhaupt zusammenarbeiten. Ich vermute mal, das haben sie vorher geklärt, aber wissen kann man sie auch nicht unbedingt.
Kann ja auch in einem Prozess des Zusammenarbeitens was auftauchen, ja, mit dem man nicht gerechnet hat.
Ja, ja.
Vor allem haben wir sie auch relativ kurzfristig dann noch mit der Aufgabe quasi konfrontiert, noch was beizusteuern auch. Ja. Ich habe übrigens noch einen ganz anderen Aspekt, den ich hier spannend finde. Ich meine, es sind drei Begriffe und wir haben, wenn wir jetzt von der Seite auf das Gebäude schauen, auch drei Ausrufe aus der Comicwelt. Und was ich hier eigentlich so spannend finde, und das werden wir gleich auch beim nächsten Kunstwerk noch sehen, ist, dass hier eigentlich Kunst auf Kunst antwortet, beziehungsweise mit Kunst korrespondiert, weil Epic Cosmic Awe, also wenn ich das versuche, sozusagen onomatopoetisch, also lautmalerisch umzusetzen, würde ich wahrscheinlich ah, oh oder vielleicht auch puh, weil es so episch ist, sagen. Also für mich sind diese drei, Epic gehört irgendwie zu puh und Cosmic und Awe irgendwie zu ah und oh. Also es ist für mich so, als wäre es eigentlich fast umgedreht. Als würde das A, das O und das Pu reagieren auf diese drei Banner, Epic, Cosmic und Awe. Und dadurch entsteht für mich fast so eine Endlosschleife an Kommunikation zwischen diesen zwei Kunstwerken. Und das ist das, was mir auch so gefällt, ja, weil man da halt auch sieht, dass Kunst immer wieder weiterentwickelt werden kann und auch immer wieder neue Schichten dazukommen können. Weil wenn wir am Ende dieser Ausstellung die drei Banner wieder abmachen, dann wird es trotzdem irgendwie bleiben. Also für alle, die das gesehen haben, wird auch diese Verbindung von diesen drei Ausrufen und diesen drei Begriffen der Künstlerinnen, das wird für mich irgendwie bleiben an dem Ort. Mhm. Was auch so für mich so eine Bedeutung von Kunst auch ist, nämlich die Räume für immer zu transformieren, in denen sie installiert war. Weil für die, die es gesehen haben, bleibt diese Kunst immer ein Stück weit als ein Kommentar auch bestehen. Also das finde ich jetzt, da fasziniert mich ganz besonders. Und ich glaube, das ist dann, eigentlich kann man sagen, ähnlich auch mit dem anderen Kunstwerk auf dem Knödelplatz. Und dieses Kunstwerk, das können Sie auf den ersten Blick eigentlich noch gar nicht sehen. Wir gehen da mal ein bisschen näher ran.
Genau, gehen wir mal ein paar Schritte weiter. Sie sehen auf dem großen Platz in der Mitte so was Rundes mit nochmal runden Formen. Und dieses Werk, das ist eine Arbeit von dem Künstler Ugo Dossi, der hier ein Orakel geschaffen hat.
Genau, das ist sein Weltenmodell sozusagen. Das,
genau, und eben interessanterweise, der Ugo beschäftigt sich ja auch viel damit, dass er so Überrealitäten oder alles, was sozusagen hinter einer Realität stattfindet, dass er dafür gerne Formen findet. Genau. So, und jetzt sehen wir dieses das Weltenmodell und wir sehen aber auch auf dem Boden klebend Plakate mit einem QR-Code. Und dieser Den dürfen Sie jetzt abscannen mit der Fotofunktion Ihres Handys. Und das, dann werden Sie weitergeleitet und können eine App herunterladen. Und diese App, die führt Sie jetzt in eine wahnsinnig schöne Kaskade hinein. Sie werden gleich in einer digitalen Welt stehen dürfen können.
Genau, und das hat übrigens, möchten wir Sie hier bei der Gelegenheit auch darauf hinweisen, stellen Sie sich ruhig mal gegenseitig, also falls Sie zu zweit jetzt gerade hier sind, stellt sich mal einer in die Mitte und der andere macht einen Screenshot. Und teilen Sie das gerne mit uns auf Instagram mit dem Hashtag Raumgreifen, weil Sie können sich sozusagen selber in dieses Augmented Reality Kunstwerk stellen und sich von dieser poetischen Kaskade umspülen lassen. Was übrigens auch, das ist auch sowas, was ich vorhin meinte, dieses Kunstwerk wird jetzt eigentlich zu einem Springbrunnen. Es wird zu einem virtuellen Springbrunnen hier auf diesem Platz. Und gleichzeitig haben wir von den Farben auch dieser Kaskade her und von diesem auch irgendwie ungreifbaren und vielleicht nicht unbedingt rational verständlichen, haben wir auch wieder eine Korrespondenz zu dem Kunstwerk von Nina Czermak, Greta Lau und Miriam Ferstl. Also dieses kosmische, epische, dieses ehrfürchtige, ja, was in Ugo Dossis Kunstwerk zu finden ist, aber eben auch hier in der Kaskade und in den Werken am Werk 12.
Genau. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob ich vorher erwähnt habe, dass die Künstlerin Barbara Herold ist. Genau, ich habe Barbara Herold eingeladen, das wollte ich jetzt noch gerne anfügen, und zwar aus zwei Gründen. Also zum einen bin ich ein großer Fan ihrer Ästhetik, also wenn man das sagen darf, auch als Künstlerin.
Sie schafft. Wir wurden gerade von einer Kaskade an Menschen umspült, falls es gerade ein bisschen laut wurde.
Genau, also sie macht Augmented Reality Arbeiten, also sie baut sozusagen neue Welten mit ihren Arbeiten. Und sie reflektiert sozusagen diese Strukturen, die sich verändern in unserer Gesellschaft durch diese allumfassende Medientechnologie. Und es war mir wichtig, auch eine Position einzuladen, weil der öffentliche Raum, der ist ja eher spürbar, auch durch Technik. Wenn wir mit unseren Maps hin und her laufen, um zu wissen, wo wir hingehen wollen, dann sind wir immer auch in so einer digitalen Welt eigentlich eingetaucht. Und die Arbeit von der Barbara, die Kaskade, die führt uns so wahnsinnig toll vor Augen, dass wir ganz, ganz oft in so Zwischenwelten drin sind. Also im physischen Raum mit unserem Körper und gleichzeitig ja auch, ja, lassen wir uns versetzen in eine andere Welt. Und das macht ihre Arbeit ganz schön.
Ja, man vergisst gern, dass man eigentlich ständig von Informationen umgeben ist, die man auch nicht sieht.
Mhm. Ja.
Radiowellen, also ist jetzt viel älter wie das Internet und jede App, die wir installieren. Aber die ganzen Datenströme schwirren um uns rum. Und hier hat man so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob sie neue Welten erschafft, aber auf jeden Fall bettet sie Kunstwerke sehr greifbar, nämlich im Handy und unserer Hand, eben ihr Kunstwerk ein in die Welt.
Ja.
Und macht es halt sichtbar. Also ja, super interessant.
Und macht parallel, vielleicht Parallelwelten.
Ja.
Ja, wir überlassen Sie selbst weiteren Gedanken und gehen jetzt mal links am Maibaum vorbei. Also auch an der Kanita vorbei in Richtung des hinteren Teils des Werksviertels Mitte. Wo wir auf zwei Kunstwerke stoßen. Das eine, da laufen wir gleich direkt drauf zu. Ich glaube, es wird jetzt gleich ein bisschen laut, weil wir hier an der Gastronomie vorbeilaufen, die gerade voll besetzt ist. Aber Sie sehen schon das nächste Kunstwerk. Tomasz, du kannst da ein bisschen was dazu sagen, glaube ich.
Ja, das ist von Gregor Passens, ein Bildhauer und Videokünstler, nenne ich jetzt mal, weil ein paar Videos habe ich ja auch gesehen von ihm. Die Arbeit ist ein, also ich kenne ihn schon länger als Künstler, das Werk nicht so, aber jetzt ist mir irgendwann aufgefallen, ach, das ist ja eigentlich eine umgekippte Blechhütte. Oder was ist es eigentlich? Ein Panzer. Die Arbeit heißt Caterpillar und okay, der Titel legt es dann natürlich irgendwie offen, was es auch sein kann, ein Panzer oder eben ein Kettenfahrzeug. ja, abstrahiert, weil es schlicht mit Wellblech gebaut wurde und mit Ofenrohren. Genau.
Ja, und für mich ist das eigentlich fast so ein bisschen das zentrale Werk in der Ausstellung geworden, weil es so diesen Begriff Raumgreifen auch von zwei Seiten her beleuchtet. Also wir haben, wenn man sich anschaut, was ist Zivilisation eigentlich, was ist Besiedelung eigentlich, das sind immer Menschen, die irgendwo in Räume reingehen und sie sich greifen und teilweise eben auch gewaltsam greifen auf die eine oder andere Weise. Also dieser Panzer steht schon auch, glaube ich, so ein bisschen für unser Expansionsdenken als Zivilisation oder auch diese Expansionsbewegung, die wir haben. Und letztlich ist es eine winzig kleine Bewegung aus einem Haus. Und ich glaube, da müssen Sie jetzt ein bisschen vielleicht auch rechts an das Kunstwerk rangehen, dass man das sieht, dass es eigentlich ein liegendes Haus ist. Also diese Ikonografie von dem Umriss eines Hauses ist, wenn man es sich so betrachtet, eigentlich sogar stärker als die des Panzers. Aber sobald man es hinlegt, wird es zu einem Panzer. Und damit haben wir eben das Haus als das Sinnbild von Besiedelung und Zivilisation. Und es ist wirklich nur eine kleine Bewegung von dem einen zum anderen.
Ja, so ein Kippbild, ne?
Eigentlich nur ein Kippbild. Es könnte auch ein Müllcontainer sein, was dann dieses Thema noch, sage ich mal, einen Schritt weiter sogar treibt, was eben auf die Frage zuzielt, was ist dann das Ergebnis unserer zivilisatorischen Bemühungen, nämlich irgendwie einen Haufen Abfall, den wir hinterlassen auf der Erde. Also das ist für mich ein sehr vielschichtiges Werk, was eben dieses Raumgreifen von unterschiedlichen Blickwinkeln her auch
interpretiert. Das hat dann auch einen starken Bezug jetzt. Das steht neben der Blechfassade, ist selber aus Blech gemacht. Beides ist ja wellenartig strukturiert oder eben in Rippenform. Es hat auch so eine Ironie, ne? Also wir stehen hier vor einem Gebäude, das massivst hoch ist.
Unkaputtbar scheint.
Ja, genau. Fast monumental wirkt. Und hier kommt einer daher und baut aus einfachsten Mitteln aus dem Baumarkt sein eigenes Hüttchen, das, wenn du noch umkippst, irgendwie ein bisschen aggressiver aussieht. Das hat schon einen gewissen Witz für mich, der mir Spaß macht, zuzuschauen und dann vorbeizugehen.
Meine erste Assoziation bei der Arbeit war auch, wenn das eigene Haus, wenn die eigene Behausung umfällt oder umgeworfen wird, ja, dann wird man dann zum Kämpfer. So, jetzt war es gerade sehr laut.
Das war gerade eine Ape, die vorbeifuhr.
Wir kämpfen gerade mit dem Rad. War kein Caterpillar. Ja, also ich finde es ganz interessant an Gregors Arbeit, dass er wirklich oft ja mit diesen, haben wir schon angesprochen, mit diesen Kippmomenten spielt.
Mit der Materialität auch.
Mit Materialität und auch Größenverhältnisse sind wahnsinnig wichtig in seiner Arbeit. Also es gibt ja manchmal Arbeiten, die passen nicht mehr in einen Raum hinein. Der King Kong, gezeigt im Haus der Kunst, ist so groß wie so ein Ausstellungssaal. Also er spielt ganz gern mit den Dimensionen. Und diese Hütte, die es vielleicht sein könnte hier, die ist gerade so groß wahrscheinlich, dass man drin stehen kann. Und trotzdem wirkt sie monumental, aber gegen das Haus daneben wirkt sie verloren klein.
Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, den Namen sich auch nochmal anzuschauen, weil der halt auch diese Doppelbedeutung so hat. Also der Caterpillar, haben wir ja schon gesagt, heißt es nicht umsonst. Man assoziiert es sofort mit dem Baumaschinenhersteller, was ja wieder passt, weil wir ja hier mitten in einem Baustellenbereich auch sind. Und auch die Assoziation zu dem Panzer dann irgendwie da ist. Aber gleichzeitig ist Caterpillar halt einfach das englische Wort für Raupe. Und die Raupe ist ja auch, sag ich mal, ein Zwitterwesen, was auf der einen Seite der Schädling im Garten ist, ja, der irgendwie auch alles zerstört und gleichzeitig wird es aber zum Schmetterling. Also ich finde, das gefällt mir irgendwie auch, dass so der Titel das auch nochmal in sich trägt, diese Ambivalenz in beide Richtungen, in Richtung dieses schönen, behaglichen, schillernden, gemütlichen vielleicht auch und dieses positiv Gedeutete in der Natur und da war halt auch in den beiden anderen Bedeutungen eigentlich auch so dieses Expansive oder wie man es auch nennen will. Was mir alles immer einfällt. Ja. Wenn der Tag lang ist.
Genau. Toll, und die Assoziationsreichweiten sind.
Ja, und dann gibt es ja noch was zu sagen an der Stelle, nämlich Gregor passend ist auch unser nächster Künstler in der Reihe Homegrown, die am 11. November eröffnet. Das heißt, wenn Sie nach dem 11. November hier sind, haben Sie auch die Gelegenheit, noch oben im Gastatelier im Werk 3 im Anschluss noch die Ausstellung Homegrown From Dusk Till Dawn sich anzuschauen. Genau, jetzt verlassen wir Gregor aber, weil sonst, ich könnte, glaube ich, über dieses Werk auch noch eine Stunde sprechen.
Ja, wenn's nicht schaffst
und, höre ich einen Hauch von Ironie in deiner Stimme.
Nein.
Und wir gehen weiter hier, eigentlich kann man sagen, entlang der Schienen. Vielleicht auch mal eine ganz interessante Fußnote. Das sind tatsächlich noch die alten Schienen, auf denen die Kartoffeln hier durchs Gelände früher transportiert wurden und die hier auch bleiben werden, respektive neu verlegt wurden. Und wir nähern uns etwas, Tomasz, da kannst du jetzt auch mehr dazu sagen.
Ja, hier ist er doch. Basketballkorb.
Auf der linken Seite.
Auf der linken Seite, genau, an der schwarzen Wand, die schon bemalt war vorher, seit Februar habe ich gehört. Da hat der Künstler einen Basketballkorb draufgesetzt und der ist halt modifiziert. Das Netz ist nämlich mit Ketten verlängert bis zum Boden hin und unten geschlossen. Und
wie heißt der Künstler?
Robert Barter, habe ich noch nicht gesagt.
Ich weiß es nicht.
Robert Barter. 75 geboren, lebt und arbeitet in Berlin. Genau. Und zurück zur Arbeit. Der Basketballkorb hat eben dieses verlängerte Netz. Wenn man Ball reinwerfen würde, käme er nicht unten durch. Man bekäme ihn schon raus, aber es wäre schon ein Stück Arbeit. Aber so der Witz in der Arbeit ist so, dass diese Kette nämlich sehr, sehr genau den Boden berührt. Da so herumtänzelt. Die Arbeit war vorher nämlich ein bisschen höher und dann habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass die Kette eben den Boden berührt. Und es macht Spaß, dem zuzuschauen.
Es hat auch eine wahnsinnige Eleganz, finde ich, so, wenn man sich das so anschaut.
Ja, es ist eigentlich so ein banales Objekt. Ich habe selber jahrelang Basketball gespielt, habe da echt einen Bezug zu. Aber ja, genau.
Es hat auch eine gewisse Stabilität und trotzdem Bewegung. Es hat so beides ein bisschen drin.
Ja,
und es ist total absurd, weil das heißt ja auch The Never Ending Story, heißt das Stück.
Da wollte ich gerade hin, weil genau. Der Robert in seinen Arbeiten oft absurde Gegenstände und Objekte und bewegte kinetische Objekte darstellt und er sehr oft zu etwas einlädt. Also hier ist es ein Spiel, es dich dann aber daran hindert. Also du kannst es einmal machen, du hast getroffen, von mir aus freust du dich, aber du kriegst den Ball jetzt erstmal nicht raus. Oder du hast, keine Ahnung, 20 Bälle dabei, dann kannst du auch noch weiter spielen, weil irgendwann ist es voll. Genau. Und auch der Robert würde nicht großartig sein Werk erklären wollen, sondern ist es wirklich eine Einladung zu dem, was alles möglich scheint, nicht ist. Die Kette, die knapp den Boden berührt, da könnte man jetzt auch sagen, das merkt ja vielleicht fast keiner. Ich habe es vorher auch nicht gemerkt und dann habe ich gesehen bei einer Installation, wie wichtig das ist. Genau.
Ja, und es ist auch so ein Werk, was zur Interaktivität einlädt. Wir haben vorhin einen Basketball mal reingeworfen und versucht, wieder rauszubekommen. Und sofort, also es ist normalerweise, wenn man so Kunst im öffentlichen Raum irgendwo hat, dann begegnen viele dem erstmal mit Unverständnis, weil sie denken, sie verstehen es nicht. Man denkt ja immer nur, man versteht es nicht. Aber in dem Moment, wo wir drei Frauen versucht haben, den Ball aus diesem Netz wieder rauszubringen, sind mehrere Leute stehen geblieben, haben uns dabei zugeschaut und uns am Schluss auch geholfen. Und alle haben sich gefreut, als der Ball endlich wieder draußen war. Und es war irgendwie so fast plötzlich eine Teamsportaktivität. Und dann sind alle weitergegangen und keiner hat sich mehr gewundert über dieses Kunstwerk. Es hat auch keiner gefragt, was das soll. Sondern es haben alle geholfen und sind dann einfach weitergegangen.
Was man noch sagen sollte, also wir haben jetzt einen Künstler nicht eingeladen in dieser Show, aber das Kunstwerk ist schon lange da. Wenn man mich nach rechts schaut, sieht man Scene. Graffiti-Artist aus New York, der nicht unbeteiligt war an der, ich sag jetzt mal, Erfindung oder Weiterführung der Graffiti-Kunst. Also so ganz nebenbei, hier kann man einen Scene bestaunen.
Überhaupt?
Und ich finde es auch super, bei der Installation hab ich auch Robert aufmerksam gemacht, dass es ist halt dem gegenüber. Ich persönliche Note mag ich jetzt halt auch, dass kein großer Graffiti-Fan, glaube ich, aber sie mag ich als Figur und wenn ich ihn sehe, immer wieder, weil
Ja, wir werden sowieso, also wir gehen ja hier nochmal üppig durchs Gelände und das ist sowieso die Einladung, dass Sie auch ein bisschen links und rechts gucken, weil hier natürlich alles voll ist mit Street Art. Jetzt ist es hier bei uns gerade ein bisschen windig, wir versuchen mal das Mikro abzuschirmen.
Genau, wir drehen jetzt quasi wieder um und gehen zurück Richtung Werk 3, also dem orangefarbenen Gebäude.
Genau, am Caterpillar vorbei.
Caterpillar vorbei. Dann nicht verpassen, die Augen offen halten, machen wir scharf eine Rechtskurve. Es ist ein sehr, sehr schmaler Durchgang und in dem Durchgang eröffnet sich wieder ein nächster Blick.
Genau, hier weht jetzt gerade heftig der Wind durch, aber ich glaube, Tomas, am besten sagst du das selber, das ist dein Kunstwerk.
Ja, dass meine eigene Arbeit ist, muss ich jetzt wohl ran. Es ist Tomas Kranberger, wie gesagt. Ich habe da oben ein Atelier und zwar tatsächlich, wo dieses rote Luftkissen links an die Wand klatscht. Rechts gegenüber, also das, jetzt wird klar, was ich für einen Ausblick im Atelier habe. Ich schaue nach 4 Metern eben auf diese Blechfassade, was ein Hostel ist.
Kein romantischer Blick.
Nicht der schönste Ausblick, genau. Aber ich werde, wenn das Hotel mal eröffnet ist, schlafende Menschen sehen nachts und irgendwie aufwachende morgens, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja, das ist so eng hier, das sind 4 Meter. Jeder Bauleiter würde mich jetzt überzeugen wollen, das sind 5, weil 4 Meter ist ein bisschen wenig Abstand zwischen 2 Gebäuden. Aber ich habe mir gedacht, ich wollte auf die Situation eingehen. Also ganz persönlich wegen der Absurdität, also dieser Nähe und den Ausblick, den ich nicht habe. Und ich nenne es halt das Werk Verdichtung oder Nachverdichtung. Ich habe mich noch nicht entschieden, das ist zu neu. Auf jeden Fall wollte ich ein Objekt, ich habe überlegt, wie schaffe ich es hier ein Objekt rein zu tun, welches sich anlehnt an die Häuser oder von den Häusern eben deformiert wird. Und dann kam ich eben auf ein Luftkissen.
Das Objekt sollte von den Häusern deformiert wirken.
Ja genau, ich habe verschiedene Formen durchgespielt natürlich, wie man so anfängt. Und irgendwann kam ich auf so eine Zylinderform und
Und was ich da ja auch ehrlich gesagt ganz spannend finde, ist, dass es nicht ganz klar ist, ob dieses Luftkissen die beiden Gebäude verbinden soll, also ob man da praktisch durchkriechen kann, ob es sich genau wie ein Tunnel, ob es sich weiter aufblasen wird, um die Gebäude auseinander zu drücken, oder ob es die Gebäude, ob die sich gegenseitig ansaugen. Also für mich ist das auch so ein bisschen offen.
Das wurde ich heute schon gefragt und ich kann es selber nicht beantworten.
Ja, aber wunderbar, da sind wir doch wieder bei der Vieldeutigkeit von Arbeiten im Raum.
Ja, also ich bin da eigentlich viel skulpturaler, so nenne ich es jetzt mal, rangegangen. Mich hat die Deformation interessiert. Was passiert? Aber es war auch eine Setzung. Also es war klar, dass ich da keinen großen Einfluss habe. Also ich mag generell arbeiten. Ich setze was hin, stell was hin und hoffentlich kommt der Einfluss von woanders her, was aus dem Werk wird. Und ich mache das manchmal auch mit Gruppen auf Ausstellungen und es wird halt dann zum Experiment, was durchaus auch schief gehen kann.
Aber ich finde es jetzt auch, also jetzt, wo du gerade drüber sprichst, ja, du hast gesagt, das Luftkissen wird deformiert, ja, also vielleicht fange ich da jetzt wieder an, mich irgendwie in Teufelsküche zu philosophieren, aber es ist natürlich, das würde bedeuten, dass die Häuser das Kissen zusammendrücken und meine Fragestellung war eher, was macht das Kissen mit den Gebäuden? Also es ist jetzt wieder noch ein weiterer Aspekt,
weiter,
ne?
Genau. Klar.
Also für mich war jetzt irgendwie das Objekt das Aktive da drin und nicht das passiv deformiert wird. Also man sieht, man kann auch sowas einfach ganz unterschiedlich interpretieren. Also wir laden Sie auch ganz herzlich ein. Was immer wir Ihnen jetzt hier auch erzählen, sind letztlich auch Meinungen. Und wir freuen uns, wenn Sie Ihre eigene auch entwickeln und sich das auch trauen, weil es gibt kein richtig und kein falsch. Und dann gehen wir mal weiter, oder?
Okay.
Also den Durchgang entlang bis zur nächsten Öffnung.
Genau, also wir laufen jetzt hier durch diesen Durchgang. Es kommt jetzt eine etwas längere Strecke, auf die wir uns begeben, weil wir sie nämlich mitnehmen möchten in einen eher seltener begangenen Teil des Werksviertels, wo es nämlich keine Läden gibt und auch eigentlich nicht so großartig was zu sehen, aber künstlerisch für Künstler durchaus etwas zu entdecken. Also wir wenden uns jetzt nach rechts.
Genau, wir gehen am Adina Hotel rechts vorbei.
Richtung Tonhalle.
Genau, und die Tonhalle ist, war früher übrigens eine Kartoffellagerhalle und jetzt eben genutzt für Rockkonzerte, Popkonzerte und vieles andere mehr. Und links sehen Sie jetzt hier so einen Bauzaun, der nicht besonders viel blickfrei gibt. Und hier entsteht das neue Konzerthaus, das der Freistaat Bayern hier bauen wird. Also nur für diejenigen von Ihnen zur Information, die das vielleicht noch nicht wissen. Genau, da entsteht
Achtung, Schranke.
Das Konzerthaus. Jetzt gehen wir an der Schranke vorbei.
Manche laufen entgegen.
Ja. Genau, was vielleicht auch, was ich noch ganz interessant finde, vielleicht zu erzählen, während wir hier so nach vorne laufen, auf das Wort Vielfalt zu, so eine Ausstellung im öffentlichen Raum umzusetzen, zu konzipieren und umzusetzen, ist was völlig anderes als eine Ausstellung in einem Galerieraum. Und zwischendrin fragt man sich auch immer mal wieder, warum? Warum tun wir das an? Weil Sie müssen natürlich, es geht um Genehmigungen, es geht um Statik, es geht darum, Dinge verkehrssicher zu machen, damit
auch darum,
nichts passieren
kann. Dass Material im öffentlichen Raum funktioniert und sich nicht auflöst, zum Beispiel.
Genau, Witterung, Wetter und so weiter.
Alles ist so groß und man selber so klein.
Ja, und dann auch die Frage, kann man das beschädigen? Kann man sich daran verletzen? Also es sind ganz viele Themen. Dann muss man auch jetzt in so einem Viertel, auch wie hier, da musst du mal bei dem einen Laden durchs Fenster aufs Dach und dann brauchst du hier Strom und da brauchst du irgendwie jemanden, der das Geländer abschraubt und so weiter. Und es ist natürlich äußerst mühsam. Und auf der anderen Seite aber wiederum auch genau der Grund, warum wir das machen, weil das genau eigentlich das Projekt verankert im Stadtteil. Und ich muss auch sagen, so anstrengend es ist, es macht auch höllisch Spaß. So, wir sind jetzt angekommen an dieser T-Kreuzung und bevor wir uns jetzt nach links wenden, schauen Sie mal ganz kurz nach rechts und Sie sehen dort einen großen Kran. An diesem Kran haben wir was vor mit einem Künstler oder ein Künstler hat was vor, nämlich Aldo Gianotti. Und was möchte der machen, Thomas? Du bist im Bilde.
Der Kram, wir waren gerade bei Logistik und komplizierten Themen, wenn man eine urbane Ausstellung macht, der will tatsächlich an einen Kran eine Schaukel dranhängen, weil der hat sich, also er liebt Kräne, wie er sagt. Also, I love cranes, Thomas. Und hat eben den Kran, hat sich angeschaut bei einer Drehung und hat gesehen, dass der Arm des Krans über diesen Weg reicht. Und ja, da würde er einfach gerne eine Schaukel dranhängen. Also man soll den Kran parken irgendwann in dieser Position, eine Schaukel dranhängen und die Leute sollen schaukeln.
Genau, und wir wissen noch nicht, ob es klappt. Also aktuell, heute Stand 15.10., wissen wir noch nicht, ob es klappt, weil die Person, die sich für Schaukeln an diesem Kran beschäftigt, in diesem Kranunternehmen im Urlaub war. Genau, also es ist natürlich auch für so eine Kranfirma immer eine Herausforderung, mit solchen Fragen zu kommen. Und wir werden das klären. Sollte das klappen, dann können Sie am 30. und 31. Oktober zwischen 15 und 18 Uhr die einmalige Gelegenheit wahrnehmen, höchstpersönlich sich auf eine Schaukel zu setzen und an einem Kran zu schaukeln. Und wenn Sie wissen wollen, ob das klappt oder nicht, abonnieren Sie unser Newsletter www.werksviertel-kunst.de. Entschuldigung, das muss jetzt sein, weil wir Sie da informieren, ob das klappt oder nicht. Wie gesagt, wir sind da dran. Ist halt eben auch etwas, was Kunst im öffentlichen Raum mit sich bringt, dass man sich mit diesen Schnittstellen auseinandersetzen muss und die Leute natürlich begeistern muss für diese Idee und gewinnen muss. Und in der Regel klappt das ganz gut. Und diese Schwierigkeiten sozusagen zu überwinden, macht wahnsinnig Spaß, weil, also ich habe dann das Gefühl, dass diese Menschen auch ihr eigenes Umfeld und den öffentlichen Raum oder die Dinge, für die sie zuständig sind im öffentlichen Raum, plötzlich anders wahrnehmen. Also das,
du meinst also diese Akteure im Hintergrund.
Genau.
Ja.
Genau. Also ich weiß auch noch, ich hatte einen ganz emotionalen Moment in der Vorbereitung. Da hat der Geschäftsführer der Werksviertel Vermietungs GmbH für uns eben angefragt bei dem Wombats, bei der Jugendherberge, ob das okay ist mit diesem Luftkissen, mit dem Werk von Thomas Kramberger und schrieb in der Mail, wir planen eine Ausstellung im öffentlichen Raum.
Hat er sich schon sehr identifiziert.
Und das hat mich fast ein bisschen sentimental gemacht, weil das ist genau das, was wir erreichen wollen, dass die Leute dann das Gefühl haben, das ist auch irgendwie unser Projekt. Und das ist es wirklich wert. Und wenn wir das schaffen über die Jahre, wir möchten solche Ausstellungen jetzt auch jedes Jahr machen, dann ist es das, was wir möchten, nämlich auch Identität stiften für so einen Stadtteil. Genau, und jetzt bin ich ein bisschen sentimental geworden, und das passt hier auch ganz gut zu diesem Spot, wenn Sie sich mal in Richtung dieses Gebäudes drehen, das Werk 1, bei wo Vielfalt oben drauf steht, dann schauen Sie direkt auf das Graffiti mit einem Konterfei. Das ist Wolfgang Nöth. Und Wolfgang Nöth ist eine ganz, ganz zentrale Figur für dieses Viertel. Der hat nämlich damals den Kunstpark Ost geschaffen. Das war der hier quasi das leerstehende Fabrikgelände übernommen hat mit einem Pachtvertrag und hier eigentlich das gestaltet hat, was jetzt schon die Identität so geprägt hat, dass der Immobilienentwickler sagt, ich möchte das erhalten. Also das war ja, wir sprechen ja immer viel von Zwischenräumen und wie solche Freiräume auch genutzt werden können in Städten. Und es ist hier im Werksviertel Mitte so ein tolles Beispiel dafür, dass so eine Zwischennutzungszeit, wenn man die Freiheit lässt, dass da wachsen und wuchern und auch das ein oder andere kommen und wieder gehen darf, dass diese Zeit sich so einschreibt in die Geschichte eines solchen Ortes und so identitätsstiftend und identitätsprägend ist, dass das hinterher nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist für mich ein großer Verdienst hier des Immobilienentwicklers, namentlich Werner Eckert, dass er das erkennt und sagt, so weit wie möglich möchte ich das erhalten oder zumindest fortschreiben in die Geschichte, die jetzt kommt. Ja, wohl wissend, dass hier natürlich neu gebaut wird. Also das ist Wolfgang Nöth und der ist verstorben erst relativ kürzlich und ist deshalb hier auch verewigt, posthum. Genau, jetzt sind wir da doch etwas länger stehen geblieben, aber jetzt wenden wir uns nach links und gehen, also linke Hand
die große Fläche, auf der mal das neue Konzerthaus gebaut werden wird.
Und das Riesenrad.
Ja.
Das ist jetzt keine Installation von Raumgreifen.
irgendwie. Aber es beinhaltet eine Installation von Raumgreifen.
Genau, da kommen wir dann noch drauf. Genau. Ja, und weil wir es vorhin hatten von Kränen und was man mit Kränen alles machen kann oder nicht. Also bevor ich Ihnen diese Geschichte erzähle, wir gehen jetzt gleich rechts, also wir biegen jetzt gleich rechts ab an diesem Gebäude. Ja, wir haben hier bei unserem Festival Out of the Box einen Pianisten, einen Konzertflügel in 80 Meter Höhe vom Kran gehängt und auch geschwenkt über der Konzerthausbaustelle. Das waren unfassbar tolle Bilder und das war eine unfassbar schöne Inszenierung. Und da haben wir auch ja erlebt, wie ein Kranführer dann doch unfassbar gerührt war. Der hat eigentlich dasselbe gemacht wie immer, hat er zu mir gesagt, nämlich auf Anweisung etwas am Kran zu schwenken. Aber es war natürlich nicht wie immer, das ist ja klar. Also es war auch sehr bewegend.
Also insofern würde Aldo Giannotti da schon fast eine Tradition aufgreifen, dass hier im Werksviertel an Kränen jemand schweben kann.
Genau. Ja, und jetzt gehen wir links an dem Gebäude vorbei. Hier sehen Sie auch
auf diesen roten Backsteinturm zu.
Genau, das ist ein ehemaliger Schornstein, oder es ist ein Kamin, es ist ja nicht ein ehemaliger, es ist ja einer. Und da ist auch eine ganz schöne Geschichte, weil also die Fläche, auf der wir jetzt gerade gehen, das wird ein Park, das wird ein öffentlicher Park und zwar wird es eine städtische Fläche. Und der Werner Eckert hat diesen Schornstein als Industriedenkmal unter Denkmalschutz stellen lassen, sodass der nicht abgerissen werden darf. Das heißt, wenn Sie sich jetzt vorstellen, hier wird ein Park sein und in diesem Park steht wie ein Wahrzeichen und wie ein Zitat eben an die alte Funny-Zeit dieser Schornstein. So wird das mal aussehen. Genau, und jetzt befinden wir uns in dem Teil des Werksviertels Mitte, wo man später wohnen kann. Also hier kommt die Wohnbebauung hin.
Braucht man auch noch viel Fantasie dazu.
Braucht man noch Fantasie, genau. Und jetzt wird es wirklich langsam spannend, weil hier geht normalerweise keiner mehr hin. Wir überqueren jetzt hier die Schienen und gehen so schräg links unter dieser rostigen, was ist das, Förderbrücke oder was ist das?
Ja, Kabelhalterung.
Und also ich finde, in München gibt es ja so wahnsinnig wenige Unorte. Also München ist doch eigentlich eine Stadt, die ja von ihrer Dichte und ihrer Nutzfläche ja total optimiert ist. Und das mag ich hier hinten eigentlich ganz gern, dass ja da so viel einfach so sinnlos rumsteht, zumindest auf den ersten Blick.
diese besprühten Kioske waren, hast du mal gesagt, Bandübungsräume.
Das waren Bandübungsräume, genau. Und ich habe lustigerweise, als wir jetzt im Rahmen der Ausstellungsvorbereitung hier vorbeigelaufen sind, dachte ich so, hey, was ist denn eigentlich mit diesen Bandkiosken? Und ich habe dann gefragt im Führungskreis, die sind quasi nicht genutzt gerade. Und ich habe gleich gefragt, ob ich die haben kann. Und es hieß ja. Also ich würde mal sagen, beim nächsten Raumgreifen-Projekt wird was passieren mit diesen besprühten Kiosken. So, jetzt sind wir quasi hier neben etwas, was aussieht wie ein Schrottplatz. Und Tomasz ist hier hinten hergelaufen mit einem ganz besonderen Künstler, den ich persönlich extremst verehre.
Ja, genau. Deswegen darfst du ganz viel erzählen.
Ah, nee, du kennst ihn persönlich. Du kennst ihn ja
genau,
persönlich.
Genau, er war eben hier zur, ist jemand, den, das dachte ich mir schon, ich kannte ihn selber vorher nicht, aber den laden wir mal ein und ich könnte mir vorstellen, dass der auf dem Gelände was findet. Das kann man ja ahnen, wenn man seine Arbeiten gesehen hat. Der geht ganz stark ein auf Gegebenheiten, die er vorfindet. Ob das jetzt im Kleinen, in Stadträumen ist. Genau, und das war klar.
Stellt die ganz gern so ad absurdum auch ein bisschen.
Genau, macht ganz spontane Sachen, muss nicht lang dauern.
Auch sehr subversiv.
Genau. Macht auch Sachen, die vielleicht, ja, fragt nicht um Erlaubnis, stellt Dinge um und so weiter, geht weg. Aber er hat ein Foto davon und Ähnliches. Genau, und dann kamen wir eben hierher, zu diesen komischen Objekten. Und ich habe die selber, okay, ich bin schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen. Und habe mir die, ich dachte, es wären Wendeltreppen. Da ist ja auch eine Wendeltreppe, wenn man jetzt hier leicht rechts schaut. Aber davor sind noch, ja, total verrostete Spiralen mit eben Rohren drauf. Und ich habe die nicht erkannt. Also ich habe genau. Bradley auch nicht sagen können, hey, was das sein soll.
Und dann kam Tomasz zu mir und sagt, der Brad interessiert sich da für diese Wendeltreppe, die da hinten liegt. Und dann habe ich gesagt, ach so, die Kartoffelrutsche. Und dann kam eben raus, diese Kartoffelrutsche ist wirklich ein altes, Fertigungsteil oder ein Teil der Fertigungsstraße der Kartoffelprodukte, die dem Werner Eckert unglaublich am Herzen liegt. Also das ist wirklich so ein ikonisches Ding. Und man hat schon immer wieder mal drüber gesprochen, ob man da nicht ein Kunstwerk draus machen könnte. Aus verschiedensten Gründen hat es bisher noch nicht geklappt und jetzt liegt die hier hinten, was ich wiederum nicht wusste. Also ich wusste, ich war hier schon länger nicht mehr, ich wusste gar nicht, dass sie da noch ist. Genau. Dann habe ich gesagt, ach, die liegt da hinten noch, die Kartoffelrutsche, Mensch. Das ist, also dann war das für mich sogar fast so ein bisschen prophetisch, dass dieser Künstler, der Brad Downey, den ich total verehre, ausgerechnet diese Kartoffelrutsche entdeckt
hat.
Ja, die für mich auch für so eine Ästhetik eines Alltagsgegenstandes falsch, aber eines Industrieobjekts eigentlich steht, die dieses Objekt einfach in sich trägt. Also wenn es nicht mehr benutzt wird. Wir haben in dem Flyer, falls Sie den vielleicht gerade vor sich haben, haben wir die Fotomontage einfach mal reingenommen, wie das aussehen würde, diese Kartoffelrutsche aufzurichten. Und vielleicht haben Sie gedacht, als Sie den Flyer aufgeklappt haben, das sei eine Skulptur. Weil es könnte genauso gut auch eine von einem Künstler geschaffene Skulptur sein. Aber es ist eine aufgerichtete Fertigungsstraße sozusagen oder ein Teil einer Fertigungsstraße.
Ja, und so neben aller Faszination für so alte Teile, die nicht mehr in Benutzung sind und die dann eigentlich ja nur noch eine Ästhetik haben, weil sie ja ihrer Funktion so beraubt sind, finde, da kann man auch irgendwie so ganz schön in die letzten 100 Jahre Kunstgeschichte gucken. Also wenn man zum Beispiel an Duchamp denkt, ja, der ja das Pissoir als Kunstwerk betitelt hat, oder den Flaschentrockner, den wir heute ja auch gar nicht mehr kennen würden, wenn wir die Arbeit von Duchamp nicht kennen würden. Also das hat sozusagen auch eine gewisse Tradition in der Kunst, dass man Dinge einfach für Kunst erklärt. Ja, manche machen damit noch was, indem sie zum Beispiel aufstellen oder vielleicht an einen anderen Platz transferieren. Aber
hier ist ja der Witz noch, er will eigentlich die Kartoffelrutschen oder Rutsche, ich weiß nicht mal, ob es eine ist oder mehrere, aber er will sie schlicht nur aufrichten.
Mhm.
Und das Objekt allein ist schon so absurd, aber er bringt sie, also er bringt sie eigentlich wieder Normalzustand.
Mhm.
Diese fast Denkmalspflege.
Ja, und daran sieht man aber halt auch, dass oft die Frage, ob etwas Kunst ist oder nicht Kunst, auch einfach eine Frage ist, wie es inszeniert ist oder in was für einem, in Anführungszeichen, dramaturgischen Kontext es dann steht.
In welchem Zusammenhang.
Ja, und wenn, und jetzt, wir können ja langsam wieder zurückgehen, ja, während wir weiter drüber sprechen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir gesagt haben, okay, das ist kein Zufall, ja. Also Werner Eckert möchte unbedingt eigentlich das erhalten. Das liegt hier hinten, ist bisher noch nichts draus geworden. Und dann holen wir so einen internationalen Künstler, der das sofort für sich entdeckt. Und zwar auch noch in einem wirklich nicht offensichtlichen Eck des Werksviertels. Das kann kein Zufall sein und darum haben wir gesagt, wir nehmen diesen Faden jetzt auf und haben eben vorgeschlagen, dass man jetzt ausgehend eigentlich von diesem Projekt Raumgreifen, das wir nächstes Jahr ja auch nochmal machen werden, als quasi so eine Art Biennale oder sowas, genau, dass man das zum Ausgang nimmt, wirklich jetzt etwas zu machen mit der Kartoffelrutsche und etwas Bleibendes zu schaffen und dieses Aufrichten eines Elements der Kartoffelrutsche vielleicht im Rahmen dieses Ausstellungszeitraums schon als eine Art Performance vielleicht exerziert wird.
Mhm.
Auf jeden Fall wird Brad Downey wahrscheinlich nochmal kommen und wir werden das weiter verfolgen und deshalb wollten wir Ihnen das zeigen, auch wenn Sie jetzt sagen, was führen die uns denn da hinten zu dem Schrottplatz und erzählen uns etwas von einem Kunstwerk, das es noch nicht gibt. Wir haben vorhin noch überlegt, ob wir mit Ihnen überhaupt hier hinten hingehen, aber ich persönlich finde es so spannend und ich finde, das ist ja nicht nur eine Kunstführung, es ist ja auch ein bisschen eine Geländeführung und es gibt auch so viel zu entdecken auf dem Weg und ich finde, irgendwie hat das, für mich hat das fast was Poetisches, dieses Objekt, das da hinten verrostet und jetzt vielleicht endlich wiederentdeckt wird.
Ja, das gehört zum Raumgreifen dazu, dass man auch in Ecken geht, in die man sonst vielleicht nicht absichtsvoll gehen würde, um sich vielleicht auch was Neues anzueignen, was Neues zu sehen oder auch eine Ästhetik zu entdecken.
Genau, das ist Ihr ganz persönliches Raumgreifen und Sie sehen ja hier auch ganz viel im Umfeld. Wir gehen jetzt übrigens wieder genau denselben Weg zurück, also auf den Schornstein zu. Und links sehen Sie jetzt übrigens auch ein Wandbild. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Das ist von den Brüdern Ostgeminus, also wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, aus Brasilien. Und die sind waren sehr vor vielen Jahren hier, haben dieses Wandbild gestaltet und sind mittlerweile ganz berühmt, also wirklich weltberühmte Streetart-Künstler auch.
Auf dieser gelben Wand.
Genau, auf der gelben Wand. Wir sind jetzt gerade schon dran vorbeigegangen. Und das hat natürlich sozusagen eine Wertsteigerung erfahren, die unendlich ist, wie viele dieser Graffitis hier. Und ich habe mal mit dem Lumit gesprochen, mit dem Graffiti-Künstler, der hier diesen ganzen Streetart- und Graffiti-Bereich auch betreut oder halt dafür verantwortlich ist, dass alle diese Künstler hierher kommen. Und habe zu ihm gesagt, Mensch, das muss man doch erhalten und da müssen wir doch eine digitale Datenbank machen und da muss man doch Wände konservieren. Ja. Und dann sagt er zu mir, das kannst du gerne machen, interessiert mich aber nicht.
Ja.
Weil für uns ist es klar, wenn wir Kunst schaffen, dass es vergänglich ist, dass es temporär ist und dieses museale, konservistische interessiert mich nicht als Künstler. Und das fand ich.
Das ist Zeitlosigkeit als Mantra. Freund nicht jeder Künstler, sicherlich. Langsam also, kommt wieder das Riesenrad in Erscheinung.
Genau.
Und ja, wo gehen wir hin zum nächsten?
Genau, wir werden jetzt nicht wieder links gehen an dieser Stelle, sondern also wir gehen rechts vorbei zwischen diesen Bauzäunen. Also, sie kriegen wirklich fast einen kompletten Umlauf übers Gelände. Jetzt sieht man auch, wenn Sie jetzt nochmal nach links gucken, das neue Adina Hotel. Und da sehen Sie vielleicht auch, dass das so aufgesetzt, also draufgesetzt wirkt auf dieses Wellblech, auf diesen Wellblechteil. Und das ist auch tatsächlich so, das, was noch in Wellblech ist, das sind die ehemaligen Kartoffelsilos. Und in dem vorderen Teil war schon in der Zwischennutzungszeit das Heaven's Gate, die Kletterhalle, untergebracht. Die sind da auch wieder eingezogen. Und der Rest des Hotels, also der schwarze Teil, ist eben tatsächlich draufgesetzt. Aber das ist die Grundstruktur und auch der Grundriss der ehemaligen Kartoffelsilos. Und so erklärt sich übrigens auch die dichte Bebauung, von der wir es vorhin hatten, weil das eben der ehemalige Grundriss auch dieser Werksgebäude ist. Und das ist auch eine Besonderheit hier vielleicht, dass die Eigentümergemeinschaft des Werksviertels es geschafft hat, dass jeder seine Scholle behalten hat. Und im Besonderen jetzt auch Werner Eckert, also darauf gepocht hat, eigentlich diese ursprüngliche Topografie, wenn man so will, zu erhalten. Also die neuen Werke sind auf den Grundrissen der wirklich alten Werke auch errichtet.
Ja. Genau, wir sind jetzt wieder auf einer auf einem geteerten Weg angekommen. Rechts könnte man einen Weg einschlagen, um
Plaza zu gehen.
Ja, weiter in einen anderen Teil vom Werksviertel zu gehen. Und wir stehen aber jetzt da an der Ecke direkt vor einer riesigen, tiefen Baugrube, die ich auch mal entdeckt habe. Und ich war total fasziniert eigentlich von der Form dieser Baugrube, diese Neigung nach unten. Und ich finde, die hat eine total tolle Dimension. Und unabhängig von mir hat Thomas sie auch entdeckt.
Ja, genau.
Also und hatte spontan eine Idee dazu.
Das ist einfach ein schönes Baufeld. Okay, da liegt Gerümpel drin, aber das ist eine riesige Wanne, in die man sich reinlegen möchte. Vielleicht. Und dann haben wir das, ich habe Julia Bünagel vorgeschlagen, dass sie darin vielleicht einen ihrer Auftritte macht. Mhm. Und die Julia kenne ich auch schon etwas länger. Das ist eine Künstlerin, die lebt in Köln. Und die macht Soundarbeiten. Ich weiß nicht, ob es immer Noise-Arbeiten sind, aber auf jeden Fall hat sie modifizierte Plattenspieler und auf denen spielt sie halt Schallplatten, die sie nachträglich bearbeitet, aber mit manuellen Mitteln. Also sie erstellt die Sounds dadurch, dass sie Schallplatten lackiert, verkratzt, vielleicht irgendwo, keine Ahnung, was anderes drauf appliziert. Ich meine auch gegossene Schallplatten aus Beton gesehen zu haben. Und daraus generiert sie eben Klänge. Also ich finde es sehr passend. Und sie sehr passend zu einer urbanen Ausstellung und natürlich, weil ich sie auch draußen spielen habe sehen.
Und es passt auch so ein bisschen in dieser Roughness oder in diesem Rohen, genau, passt es also, zu dieser Baustellensituation.
Ja.
Und wir werden diese Performance mit großer Wahrscheinlichkeit, also auch da sind wir noch in den endgültigen Klärungen, weil es ein städtisches Baufeld ist, also praktisch nicht von unserem Gesellschafter, der dann einfach Ja sagt. Aber wir gehen davon aus, dass wir am 28.11. als Finissage oder zur Finissage diese Performance hier haben werden. Und man kann sich das sehr schön vorstellen, es ist fast wie ein Atrium. Also die Künstlerin wird in der Baugrube in der Mitte stehen und Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer können sich eben entlang der Brüstung auf dem Weg platzieren und sich das anhören. Also alleine dieses Bild gefällt mir in der Vorstellung schon sehr gut. Und es passt natürlich auch dazu, zur Finissage einer solchen Ausstellung, mit der man dann auch irgendwie am Ende alles einreißt sozusagen und dieses ganze Temporäre auch wieder wegnimmt, so eine Noise-Art-Performance zu machen. Also ich finde das extrem stimmig.
Lassen.
Ja, das Ausklingen, aber auf eine sehr nicht beschauliche Art, sondern eine laute Art oder eine vielleicht auch
atmosphärisch
vielleicht auch störend oder verstörend, vielleicht auch verstörend.
Wahrscheinlich ist sehr ungewohnt.
Ja, genau. Also, weil ich finde auch gerade so dieses, der Aspekt des Störens und des Verstörens als Ausgangspunkt eines Neuentdeckens finde ich sehr schön, auch bei Kunst im öffentlichen Raum. Also vielleicht gehen wir mal jetzt langsam weiter, also in Richtung Riesenrad.
Ja, genau. Ich finde ja auch diesen Aspekt eben, dass wir Klang mit dabei haben, total wichtig, weil also neben den Dimensionen, die das Viertel hat, also ist ja Klang einfach ein wichtiger Teil. Also man hat ja ständig den Windrauschen gehört oder Fahrzeug vorbeifahren. Baustellenlärm haben wir jetzt gerade in der Abendstunde gar nicht so. Aber ja, das ist einfach eingeschrieben, dass es in der Stadt Klänge hat, die man eigentlich viel zu viel ausblendet. Und ich denke, die Arbeit von der Julia reflektiert das ganz gut.
Ja, würde ich sagen, genau.
Schöner Gedanke,
also die macht uns, ich vermute mal, es kommt eine Situation zustande. Ich meine, wir beschweren uns natürlich meistens über Lärm, vor allem hier auf Baustellen und es wird gebohrt und es ist manchmal schon die Hölle. Aber genau, das Ausblenden, aber vielleicht, also sie macht uns, wir werden halt da zuhören.
Ja.
Und sie operiert mit solchen Klängen, die Baustellen, glaube ich, sehr ähnlich sind. Mhm. Aber es hängt jetzt von uns ab, wie wir sie wahrnehmen wollen.
Genau, übrigens jetzt, wir gehen jetzt gerade hier, wir sind jetzt bei unserem Gang, ich weiß nicht, ob Sie dasselbe Tempo gehen wie wir, aber auf Höhe des Riesenrads gehen Sie jetzt bitte nicht links, sondern gehen Sie ruhig erstmal kurz, genau, links landen Sie auf dem Parkplatz, aber wir gehen jetzt ein kleines Stückchen rechts und dann erst danach links, also praktisch nach diesen orangenen...
Rechts von uns der Hamburger.
Genau, ja. Jetzt fährt hier ein Auto vorbei, genau. Also wir gehen jetzt hier um die Kurve auf die Grafinger Straße sozusagen. Das ist übrigens auch, wo wir gerade durchgelaufen sind, der ehemalige Eingang zur Kultfabrik. Vielleicht können sich einige noch dran erinnern. Da war dann auch dieser Kiosk und da ging man durch diese Schranke durch.
Genau, und jetzt gehen wir wieder scharf links zwischen so Pflanztrögen, Blumenkästen durch und gehen wieder auf das orangene Werk 3-Gebäude zu.
Genau.
Und linke Hand
das Riesenrad. Und jetzt müssen wir Sie bitten, mit uns ein Stückchen weiter vorzugehen, so als würden Sie jetzt in das Riesenrad einsteigen wollen, weil das Kunstwerk, das wir Ihnen jetzt zeigen möchten, ist gerade durch Bäume verdeckt auf der rechten Seite. Genau, und während wir darauf zugehen, vielleicht noch, was ich vorher noch sagen wollte, bevor ich die Wegbeschreibung fortgesetzt habe. Ich finde es immer ganz spannend, dass Kunst im öffentlichen Raum eben Leute so stark verstört und manche Leute auch verärgert. Und ich möchte Sie herzlich dazu einladen, sich vielleicht manchmal auch selbst die Frage zu stellen, woran das liegen könnte. Also was das über unsere Beziehung zu Räumen aussagt, dass es uns so verstört oder so stört, wenn jemand etwas Ungewöhnliches, Subversives mit diesem öffentlichen Raum macht. Weil es natürlich die Frage stellt, wem der öffentliche Raum überhaupt gehört und was sich gehört im öffentlichen Raum. Also diese Frage einfach mal in den Raum gestellt. So, und jetzt?
Ich finde, das, was sich gehört, das ist doch eine schöne Überleitung zur nächsten Arbeit. Genau, wir gucken wieder auf das Werk 3, das orangene Gebäude. Und so ein bisschen rechts von der Mitte, vom Durchgang, auf dem Vordach der Rampe sehen Sie ein Objekt, das leuchtet. Und
das ist das, das Werk Dome von Emanuel Fanslauer, der auch bei uns übrigens sein Atelier hat. Also Sie merken auch, dass wir diesmal viel auch mit unseren eigenen Künstlerinnen und Künstlern gearbeitet haben. Ganz bewusst auch, weil da wirklich sehr spannende Künstler auch dabei sind. Und der Emanuel teilt sich mit dir das Atelier, ja, Tomasz. Genau, und ich glaube, da kann man viele Assoziationen haben dazu.
Ja, der hat so eine, ich nenne es geodätische Kuppel. Das ist ein geometrisches Objekt, was er da gebaut hat, das da oben auf dem Vordach liegt oder steht. Und das ist mit LEDs hinterleuchtet, die halt langsam pulsieren und nach einer gewissen Zeit, ich glaube es waren 10 Minuten oder so, wird dieses Pulsieren durchbrochen durch so ein Geblitze von diesen LEDs und dann geht es wieder in so einen ruhigen Zustand des Pulsierens.
Genau, wir bewegen uns mal hier von dem Gekicher ein
bisschen. Der Manu sieht das Ganze so als eine Art Zelle oder Wesen, aber er meint es gar nicht so esoterisch vielleicht. Also auf jeden Fall ein Objekt, was so ein Eigenleben eben hat, weil die LEDs könnten ja auch nach außen gerichtet sein, wie hier alles eigentlich nach Aufmerksamkeit schreit und beworben wird. Die Läden laden ein mit ihren Schildern und so. Aber bei ihm sind die Lichter eben nach innen gerichtet und deuten eher auf sowas Organisches hin, vielleicht wie Atmung, eine langsame Bewegung, Ruhe, Anhaftung. Und das Objekt hat auch sowas, dass es sich irgendwo kurz angepfropft hat und auch überall woanders eben platziert sein könnte. Weil auf dem Vordach, das ist jetzt keine besondere Stelle, es ist einfach nur da.
Genau. Also mich erinnert es ja auch ein bisschen an einen Pilz oder an einen Parasit oder sowas, was sich auch bewegt dann durchs Viertel.
Und es war ja auch die Überlegung so, ob das Objekt vom Emanuel nicht auch wandert, also ob das sozusagen sich an mehrere Häuser hier andockt. Genau.
Genau, das werden wir noch sehen, ob wir das machen. Wir haben es vor, aber auch da, wir haben es vorhin schon erwähnt, gibt es viele Schnittstellen. beobachten Sie es einfach ein bisschen. Also kommen Sie gerne öfter wieder und schauen, ob das immer noch da ist oder woanders. Also falls Sie jetzt mit der Hörführung hier angekommen sind und fragen sich, wo ist das bitte schön, dann ist es wahrscheinlich gewandert. Und dann würden wir jetzt sagen, das erklären wir Ihnen jetzt nicht, wo das dann ist. Das müssen Sie selber suchen. Vielleicht haben Sie es auch schon gesehen und sich gedacht, was ist das denn? Aber wie gesagt, es hat auch viele Assoziationen, hat auch was Extraterrestrisches. Ich muss auch gestehen, ich kann die Corona-Assoziation nicht ganz abschütteln in diesen Zeiten. Aber ich glaube, wir lassen es einfach mal so stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenden uns dem Riesenrad zu.
Genau, und wir wenden uns dem Riesenrad zu und laden Sie eigentlich total herzlich ein, jetzt am Ende unserer Hörführung hier eine Karte zu kaufen. Und auch drauf zu warten, bis die Kabine Nummer 13 vorbei... 23, Entschuldigung, bis die Kabine 23 vorbeikommt. Denn in dieser Kabine, oder diese Kabine, die bildet so den Abschluss von unserer Tour durchs Viertel. In der Kabine drin zu sehen ist eine Arbeit von Oliver Westerbarkey. Ich habe den Oliver eingeladen, ich habe den damals im Studium kennengelernt und ich fand es total faszinierend, wie sehr und akribisch er sich eigentlich mit dieser Räumlichkeit auseinandersetzt, die man im Bild schaffen kann. Also er versteht das unglaublich gut, Illusion, Raum darzustellen. Und ja, wenn es um den Raum geht, dann geht es nicht immer nur um den tatsächlichen Raum, sondern vielleicht da auch mal um den Bildraum.
Das ist ja auch dein Thema.
Man kommt da nicht umhin, auch die eigenen Themen mit reinzubringen. Genau, also Oliver hat ein Bild, er selbst nennt es Diorama, geschaffen. Das ist also eine Form von Bild, das einfach so groß ist wie unser Blickfeld. Und es ist dreiteilig und er hat verschiedene Naturmaterialien verwendet, die er konserviert hat auf den Platten. Zu sehen sind Erde, Steine, Stöckchen, getrocknete Blätter und man sieht so ein Shelter. Also ich weiß nicht, ob Sie zu diesen Menschen gehören. Ich habe das als Kind auf jeden Fall gerne gemacht, im Wald mir so Höhlen zu bauen. Und es ist ja so ein Grundbedürfnis der Menschheit, sich einfach einen Schutzraum zu suchen. Und das sieht man auf der Arbeit von Oliver Westerbarkey ganz schön. Das ist so eben eingeschlossen, ja, auch in ein Landschaftsbild. Und es ist so ein zweifaches Shelter. Also wenn man diese Kabine betritt, dann ist man ja auch in so einem, irgendwie in so einem Schutzraum. Und mit dem fliegt man hier durch die Luft, hat tolle Blicke aufs Viertel, das wir gerade so durchschritten haben. Und sieht auch so diesen Schutzraum auf seiner Arbeit. Genau, und die Arbeit selber heißt Zimmer mit Ausblick oder Zimmer mit Aussicht, mit Ausblick, glaube ich. Genau, und ich finde, da reflektiert er ja auch sowohl die Kabine als auch natürlich diesen Shelter, den er darstellt in seinem Bild.
Den Blick in die Natur natürlich.
Ja, auch, genau, ne? Und den Blick hier, in die Natur.
Genau. Und was ich total faszinierend finde tatsächlich, also sollten Sie sich jetzt nach der Schließzeit des Riesenrads hier befinden, also nach 19.30 Uhr, dann müsste die Kabine so in Richtung des Werk 3, also in Richtung des orangenen Gebäudes stehen und beleuchtet sein. Und wenn man von außen in diese Landschaft reinschaut, es sieht aus wie eine Fotografie oder wie ein Gemälde. Und wenn man ganz nah davor steht, sieht man eben, dass es eigentlich fast wie ein Mosaik aus Naturmaterialien ist. Und diese Illusion, wirklich auch diese Tiefe, die dieses hat, dieses Mosaik eigentlich, das sieht so realistisch aus. Es ist unglaublich, auch wenn man es fotografiert, ja, und auf dem Foto anschaut, man sieht es eigentlich überhaupt nicht, dass es aus Naturmaterialien geklebt ist, sondern es sieht aus wie entweder ein sehr realistisches Gemälde oder eine Fotografie. Ja. Das ist ganz extrem faszinierend.
Und das finde ich einen total wichtigen Aspekt, den du da ansprichst, weil also er spielt ja da damit, mit dieser Frage, ja, was ist denn echt? Mhm. Also, weil es wirkt so, wie du gerade gesagt hast, entweder wie ein realistisches Gemälde oder eine Fotografie, aber es ist ja doch was anderes. Und es ist auch nicht echte Natur, es ist konserviert, es ist behandelt, es ist vielleicht zum Teil angemalt. Genau, und da fragt er uns ja eben, ja, was ist echt? Und er stellt uns selber davor diese Frage, in welchem Verhältnis wir auch zur Umwelt, zur Natur oder einfach zu der uns umgebenden Welt stehen.
Genau. Und das ist eine wunderschöne Schlussarbeit. Und wir haben die Tour extra so gelegt, dass wir auch am Riesenrad enden, weil wir Sie jetzt wirklich einladen möchten, Riesenrad zu fahren. Und wenn Sie es heute nicht mehr können, weil Sie zu spät dran sind, dann kommen Sie nochmal wieder, fahren Sie Riesenrad und stellen Sie sich vorne hin und sagen, Sie möchten auf die Kunstkabine warten oder Sie möchten auf das Zimmer mit Ausblick warten und steigen Sie in die Kabine ein. Und das werden wir jetzt tun. Wir steigen jetzt in die Kabine, fahren eine Runde Riesenrad. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und jetzt haben wir noch eine kleine Bitte. Sie haben diese Hörführung ja wahrscheinlich schon über die Web-App werksviertel-kunst.de angewählt. Wir erheben keinen Eintritt für unsere Ausstellungen, das haben wir noch nie gemacht, sondern was wir tun ist, wir bitten um einen freiwilligen Eintrittspreis. Also nicht um eine Spende, sondern um einen freiwilligen oder frei wählbaren Eintrittspreis. So muss man eigentlich sagen, nicht freiwillig, sondern frei wählbar. Sie können das jetzt einfach direkt mit der Zahlfunktion über PayPal uns überweisen, das, was es Ihnen wert ist. Denken Sie dran, die Kunst kann nicht leben, wenn sie nicht auch gefördert wird. Und wir würden uns freuen, wenn Sie das wahrnehmen. Genau, können Sie natürlich auch noch ein bisschen später machen. Tut mir leid, ich habe jetzt hoffentlich nicht die ganze Stimmung kaputt gemacht mit der Ansage, aber vielleicht fällt uns noch ein philosophisches Schlusswort ein, was das wieder ein bisschen relativiert.
So, die Kunst lebt von der Aufmerksamkeit und die kann eben viele Dimensionen
genau
annehmen.
Danke,
vielen
Angela.
Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns jetzt auf unsere Fahrt mit dem Riesenrad.
Auf ganz bald. Tschüss.
Tschüss. Ciao.